da 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 He-Man. Da 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 He-Man. Da 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 He-Man. Da 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 da. So, jetzt geht's.
Da, da. Hallo und herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Ihr hört uns heute zu zweit. Und wen hört ihr denn heute?
Den Mann mit der schicken Lederunterhose und dem über Kreuz gesetzten Brustgürtel, oder wie nennt man das? Dich nämlich, Basti. Und den Mann mit der kleinen Statur, wesentlich mehr Haaren und grimmigem Gesichtsausdruck und immer einem feisten Spruch auf den Lippen, das bin da wohl ich. So.
Und wer jetzt gerade kein Wort verstanden hat, wir sind einmal der Udo und einmal ich, der uns heute ein bisschen durch die Sendung führt, der Basti. Und ja, ihr habt schon gehört.
Moment. Ich muss dich auch noch korrigieren. Wir sind hier jetzt nicht in den Nostromo-Gesprächen. Wir sind heute in den Eternia-Gesprächen. So, damit das mal hier ganz klar ist.
Ihr hört schon, es geht super wild los. Ich kann den Udo kaum halten und bändigen. Da muss ich nochmal mit einer Laserpeitsche nachhelfen.
Bei der Macht von Grayskull!
Und es hat es ganz, 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 ganz tief in die 80er verschlagen. Ich hing vor meinem Filmregal und es ging darum, welchen Film sollte ich mir aussuchen. Und wir hatten in letzter Zeit doch sehr, sehr ernste Stoffe und auch sehr düsteres. Und mich hat es nach irgendwas, was Lebensbejahendem, nach etwas, wo ich auch meinen Kopf ausschalten kann, gesehnt. Und auf einmal schaute mich dieser Film an und mir fiel ein, ich habe einen ganz furchtbaren Trailer gesehen, nämlich zu dem jetzt bald erscheinenden neuen Masters of the Universe. Ich weiß nicht, hast du den Trailer auch gesehen?
Leider ja, doch.
Und ich kann leider die Euphorie der vielen Menschen und Männer vor allen Dingen, die in unserem Alter und darüber sind, nicht teilen. Ich habe darauf nämlich keine 38 Jahre gewartet, sondern ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, das ist ein ganz schlimmes CGI-Fest und ich finde das irgendwie nicht so ansprechend.
Ich verstehe die Euphorie dahingehend, dass endlich mal wieder ein He-Man-Stoff kommt, so dass dieser Barbarenkram von damals irgendwie wieder an Attraktivität gewinnt und dass irgendwer sich dieser Stoffe annimmt. Und man merkt, dass gerade ein paar Sachen passieren. So dieser He-Man-Film kommt, dann hat der Kostanski da seinen Film rausgehauen, ne, der mich auch wirklich sehr reizt und interessiert. Finde ich sieht großartig aus hier, dass das Remake von sag schon, wie heißt jetzt genau. Ja. Namen bitte hier einfügen. Oh Gott, direkt ein Namenssänger am Anfang. Suche ich gleich raus. Auf jeden Fall auch die Ankündigung, dass jetzt vielleicht doch dieser King Conan kommt und das dann auch mit einem sehr namhaften Regisseur. Ne? Also man merkt einfach so, im Genre ist Bewegung drin. Und also dahingehend verstehe ich dann doch irgendwie, dass die Leute einfach Bock haben, selbst wenn dann so ein Trailer wie der hier erstmal, sagen wir, schwierig aussieht, ganz vorsichtig formuliert. Achso, jetzt kann ich es übrigens nachreichen hier, Deathstalker natürlich, Deathstalker. So, der alte Barbarenstreifen, neu aufgelegt, kam schon raus auf den Festivals hier im Jahre 25 und müsste eigentlich dann auch der breiten Masse relativ bald mal zur Verfügung stehen, nehme ich an.
Okay. Ja. Meine Güte, also wir hatten das ja irgendwann schon mal, als es um Red Sonja ging, wo wir über diese ganzen Barbarenfilme so ein bisschen das leicht angeschnitten haben und ich schon gesagt habe, da stecke ich halt null in der Materie drin, also das ist irgendwas. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich diese He-Man-Geschichte niemals da drin irgendwie verortet habe.
Ach, wie verortest du denn He-Man für dich? Wie ist deine Geschichte mit He-Man und wie bist du damit groß oder nicht groß geworden oder so?
Ich glaube, wenn man in der ehemaligen DDR groß geworden ist, hast du das ja erst in den Anfang 90er mitbekommen und da war He-Man ja eigentlich schon tot, wenn man das so will. Da lief dann im Fernsehen nämlich schon die zweite Auflage von He-Man, da wo He-Man so eine blaue Hose anhatte und super viele Science-Fiction-Gerätschaften um sich hatte. Und das alles schon ein bisschen militaristischer war, also ganz anders, also weg von Schwert, sondern mehr zu Laserkanonen. Ich weiß nicht, kennst du diese zweite He-Man-Serie?
Ja, ich meine da mal reingeguckt zu haben.
Genau, damit bin ich ja sozusagen groß geworden und viele haben mir immer gesagt, das ist nicht der echte He-Man. Und das habe ich nicht verstanden, denn für mich war das ja damals irgendwie so als 6-7-Jähriger der He-Man, den ich kannte. Und ich konnte mit diesem alten Muskelmann, wie man ihn hier so genannt hat, nichts anfangen, also gar nicht. Bis mir dann irgendwann so ein paar Kassetten dann unter die Ohren kamen. Ich habe dann so ein paar Kassetten gehabt davon und habe die dann gehört und habe dann schnell festgestellt, hier gibt es irgendwo so einen Unterschied zwischen eben halt dieser alten und dieser neuen Serie. Und ich habe diese alte Serie erst sehr spät dann in 1993 dann auf Videokassetten aus der Videothek mir mal ausgeliehen mit meinem Vater zusammen und ein paar davon geschaut und bin nicht so wirklich warm geworden damit. Das
oh, Basti. Muss ich wirklich sagen. Oh, Basti, oh, Basti. Puh, 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 puh. Ja, hart. Hart ist das.
Genau.
Aber du hast es versucht.
Genau, dafür habe ich aber sehr früh, nämlich in einer RTL Plus, also da hieß es nicht RTL, sondern wirklich RTL Plus, also wirklich Anfang der 90er, tatsächlich genau diesen Masters of the Universe gesehen. Und das wiederum hat mir sehr gut gefallen. Aber da können wir dann später drüber sprechen. Aber das ist so ganz kurz zusammengefasst in meine Geschichte mit Masters of the Universe. Ich habe eigentlich keine. Das Einzige, was ich noch habe, ist eine Skeletor-Figur, die ich mir damals mit dem schwarzen Nagellack meiner Mutter schwarz gemalt habe, damit die nicht diesen furchtbaren Lila ist. Und die liegt noch irgendwo in einer Schublade bei mir ganz tief vergraben noch rum.
Schön. Okay, gefällt mir.
Udo, aber du scheinst hier mehr Verbindung zu haben mit dem Muskelmann. Erzähl mal, wie ist deine Geschichte?
Na, sagen wir mal, der Weg ist auf jeden Fall ein anderer so. Es ging in der Grundschule los. Da durfte ich das nämlich nicht gucken. Aber zwei von meinen besten Freunden, die durften das immer gucken. Und die waren aus eher gut betuchtem Hause, weil deren Vater hat beim Film gearbeitet. Der war irgendwie Special Effects Typ und hat auch bei der unendlichen Geschichte mitgearbeitet und sowas. Also da war einfach bei denen so Medien, war einfach ein Ding. Die hatten auch alle Spielekonsolen zu Hause und sowas. Bei denen durfte ich so alle möglichen Sachen austesten, die ich zu Hause nicht so gut austesten konnte. Und die hatten halt diese ganzen Figuren und auch das Schloss da und so weiter. Und so konnten wir halt die ganze Zeit mit diesem coolen Krempel spielen und die hatten auch die Kassetten da, sodass ich mal reinhören konnte und sowas. Aber ich durfte, wie gesagt, damals keine einzige Folge sehen. So, deshalb hatte ich als Berührungspunkt erstmal nur alles, was die mir so erzählt haben und wie wir dann mit den Figuren gespielt haben. Deshalb hatte ich ganz lange auch manche Figuren eigentlich als gute im Kopf, die aber eigentlich böse sind und solche Sachen. Also da sind ganz wilde Dinge in meinem Kinderkopf passiert und da hat sich so eine ganz eigene Welt erschaffen irgendwie. Und das war schon ziemlich cool, weil das haben wir recht oft gespielt zu dieser Zeit. Ich habe den Film damals nie zur Gänze gesehen, sondern nur, weil ich da irgendwie mal aus Versehen reingeschaltet habe, habe ich so Ausschnitte gesehen. Deshalb war das für mich immer der Film mit den Synthesizern. Weil ich so ein paar Ausschnitte mit Synthesizern irgendwie im Hinterkopf hatte, wo sich dann auch irgendwie Sachen in meinem Kopf noch dazu gedichtet haben und so weiter. Also auch da sehr, sehr rudimentär alles. Und meine richtige He-Man-Geschichte, die läuft eigentlich genau jetzt. Mein Sohn, der ist 10 Jahre alt und irgendwie hatten wir Bock drauf, da einzusteigen und ich habe die alte Serie bestellt, so mehrere Staffeln irgendwie bei eBay geschossen und da sind wir jetzt recht tief eingestiegen so und haben mal die erste Staffel durchgeguckt, sind jetzt auch schon tiefer in die zweite Staffel eingestiegen und gucken immer mal wieder so 1-2 Folgen und haben da mächtig Spaß dran und vor allem begleitet uns diese Titelmelodie immer als unglaublicher Ohrwurm und er hat jetzt auch einige von den neueren Actionfiguren, mit denen er ganz gerne mal zockt und so, wo ich natürlich auch ab und zu mit einsteige. So, und ich kann halt mit diesem Universum super gut matchen, weil mich das total eben an so Barbarenkrempel erinnert, den ich schon immer gerne mochte, gern geguckt habe und halt früher auch mal nachgespielt habe und sowas, ne? Und dementsprechend komme ich in dieses Universum generell einfach super gut rein und auch in diese Figuren und in diese Erzählweise, weil ich auch diese Struktur der alten Serie, so wie das früher gemacht wurde, total mag. Auch dieses Repetitive und ne, so einfach Merkmale, wo du immer wieder siehst, was für eine Serie du guckst, wie es auch bei Batman oder sowas war. Einfach so ein bisschen Struktur in so einer Serie, die immer wiederkehrt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und tatsächlich mag mein Sohn das auch sehr gerne. Der guckt sich das gern an und hat da Spaß mit, mag die Figuren gerne. Und so arbeiten wir uns weiter in diesem Kosmos vor. Und mit dem Film, das ist jetzt dann tatsächlich, aber das war jetzt das erste Mal, dass ich den in Gänze gesehen habe und nicht nur Teile, nicht nur Ausschnitte. Ich kannte wirklich einige Fragmente, wie mir jetzt beim Gucken aufgefallen ist, aber eben ganz viel und das große Ganze auch noch nicht. Das fand ich sehr spannend. Also von daher schon mal jetzt an der Stelle ein Danke, dass du das Ding angeschleppt hast. Den hatte ich eh schon ewig auf der Liste, dass ich den mal in Gänze gucken will. Das war jetzt der perfekte Anlass.
Ach schön, das wird's. Ja, wie ich bereits schon gesagt habe, ich habe den Film ja tatsächlich schon sehr früh gesehen und deswegen habe ich da zumindest mit diesem Film eine längere Geschichte. Also ich kann halt länger drauf zurückblicken und das war natürlich auch so ein Ding, wenn du den Film gesehen hast und dann in die Schule gegangen bist, das ist natürlich schon was anderes. Ja? Die erzählen hier noch von ihren Figuren und von ihrer Zeichentrickserie und ich habe halt den Film schon gesehen, der offensichtlich erst ab 12 Jahren freigegeben ist. Ich habe den dann auch wirklich sehr lange nicht mehr gesehen. Ich habe den erst in den 2010ern dann wieder ausgegraben. Da habe ich mir auch die DVD geholt, die ich jetzt auch gerade in meinen Händen halte.
Mhm.
Das ist die von Winkler Film. Und ich glaube, die kriegt man wirklich für wirklich sehr wenig Geld hinterhergeworfen. Und die hat aber eigentlich alles, was man braucht, um diesen Film genießen zu können. Also inklusive zwei verschiedenen Tonspuren mit Untertiteln und eben halt, und das finde ich sehr cool und auch sehr zu empfehlen, nämlich den Audiokommentar des Regisseurs, den Gary Goddard, den ich tatsächlich sehr unterhaltsam finde und vor allen Dingen informativ. Also wenn man ein bisschen was übers Filmemachen und vor allem dieser Film entstanden ist, wissen möchte, dann empfehle ich unbedingt diese DVD. Jetzt weiß ich nicht, wie es mit nachfolgenden Veröffentlichungen ist, ob dann dieser Kommentar damit drauf ist. Aber ich glaube, auch qualitätstechnisch, also mir reicht diese DVD tatsächlich völlig aus. Egal, wie viele geile Upgrades da gibt. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber...
Ich kenne ja jetzt nur diese DVD und die finde ich ganz, ganz großartig. So, die Qualität ist super, das funktioniert alles tadellos, sieht gut aus. Also von daher, ich bin da äußerst zufrieden mit diesem Produkt.
Ja, wir haben heute so ein paar kleine Punkte zusammengetragen. Ich bin gespannt, wo uns das Gespräch hinführt. Ich habe keinen Plan. Also ich habe wirklich absolut keinen Plan, wo uns das heute hinführt. Deswegen, es kann wahrscheinlich, wie unser schöner Einstieg heute, ein wenig drunter und drüber gehen. Aber das passt doch irgendwie auch zum Film. Und deswegen, für die paar wenigen Menschen, die diesen Film nicht gesehen haben, magst du uns ganz kurz verlesen? Um was geht es denn eigentlich in Masters of the Universe?
Das werde ich mal wieder mit der DVD-Hülle tun. Du hast ja schon erwähnt, welche es ist. Und die Schrift ist mal selten gut lesbar. Dafür bin ich sehr dankbar und sieht auch noch fantastisch aus. Das mag ich sehr. Also, das Schicksal des Universums scheint besiegelt. Skeletor, der Herrscher des Bösen, hat den Planeten Eternia erobert und die mächtige Zauberin von Grayskull in seine Gewalt gebracht. Um seine unumschränkte Herrschaft durchsetzen zu können, fehlt ihm nur eines: der kosmische Schlüssel, der seinen Besitzer an jeden beliebigen Punkt der Galaxie transportieren kann. Doch nun besteht Hoffnung. He-Man, der stärkste Krieger von Eternia, und seine Freunde Teela und Gwildor, der findige Zwerg, haben Skeletor den Kampf angesagt. Auf der Erde schlagen sie die Schlacht, die über das Schicksal des Universums entscheidet.
Ich liebe diesen Text, das ist fantastisch.
Das ist ziemlich gut, ja.
Und damit könnten wir eigentlich auch das Kapitel Drehbuch eigentlich für heute auch abschließen. Denn
ja, das war's, ja.
Exakt, das war's. Es passiert echt nicht mehr. Der Film ist erzählerisch wirklich so weit runtergedampft, dass die komplette Exposition nach 10 Minuten absolut klar ist. Da gibt es keinen Zweifel mehr dran, was in diesem Film passiert und wie dieser Film sehr wahrscheinlich ausgehen wird. Und das ist, finde ich, hat der Film auch gleichzeitig auf der Habenseite. Ich weiß sozusagen in den ersten Minuten, ich kann jetzt hier ganz entspannt meinen Kopf ausmachen. Wirklich, ich kann den ausmachen. Wenn ich den Text gelesen, also sollte ich wirklich nicht wissen, was da passiert ist, brauche ich wirklich bloß den Text von der DVD zu lesen. Aber jetzt, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich mag natürlich, wenn Kino mich auch mal herausfordert, aber genauso mag ich es auch, wenn es mich überhaupt gar nicht herausfordert und mich einfach unterhält. Das weiß ich tatsächlich sehr zu schätzen auch mittlerweile. und habe das entsprechend halt auch sehr genossen und bin dann eben halt auch die ein oder andere Kürzung, Straffung, die der Film da halt macht, und gerade dieses Verdichten am Anfang, damit, ne, die Exposition schnell rausgearbeitet werden kann, bin ich bereit, da halt einfach mitzugehen. Also das hat mir echt viel Spaß gemacht.
Also mich hat erstmal wahnsinnig viel herausgefordert, Basti. Also mich hat ja total, denn also ich habe ja jetzt die ganze Zeit die Serie geguckt, ne, und jetzt nahtlos in diesen Film geschlittert, hat mich erstmal total herausgefordert, was zum Geier sehe ich denn hier eigentlich so? He-Man sieht ja gar nicht aus wie He-Man. So, die Kostüme sehen gar nicht so aus. Außerdem, warum ist He-Man denn bitte die ganze Zeit He-Man und warum ist der gar nicht Adam? Und wo ist eigentlich bitte Cringer oder Battlecat, wie man es auch immer betrachtet? Und wo ist verdammt nochmal unser aller Lieblingsfigur Orko? Und warum zum Teufel sieht das alles so unfassbar nach Star Wars aus? Also ich war erstmal sehr herausgefordert, herauszufinden, was dieser Film für mich eigentlich ist. Weil erstmal steht ja riesengroß He-Man da drauf und ich musste mich erstmal fragen, so bekomme ich hier gerade eigentlich He-Man? So, und das meine ich gar nicht negativ, sondern es war erstmal so eine Herausforderung von, ach so, okay, ich will jetzt eigentlich auch gern Eternia sehen und sehe es aber doch nicht so richtig. War also das Eternia, wie ich das kenne und auch das Eternia, wie ich mir das vorgestellt habe, das sehe ich hier nicht.
Ja, da sprichst du natürlich was an. Mattel, die ja die Spielzeugfiguren hergestellt haben und dieses riesengroße Imperium, um eben halt diese Figur aufgebaut haben, die haben natürlich so ein paar Vorgaben mit reingebracht, weswegen ich umso verwunderter bin, dass es sich so weit entfernt von dem, was die Leute eigentlich bis dahin ja gewohnt waren. Und die haben so weit auch mit reingesprochen, dass die halt auch festgelegt haben, wer die Rolle spielt. Also das stand schon sehr früh fest, dass das eben halt Dolph Lundgren sein wird. Und die haben auch festgelegt, was er tut und eben halt auch nicht tut. Das fand ich auch sehr krass. Und ich verstehe tatsächlich auch nicht, warum man sich da so weit entfernt hat. Also warum anstelle des Topfhaarschnitts jetzt auf einmal so ein Vokuhila halt einfach entsteht. Was ich mir wiederum vorstellen kann, ist, dass schon damit kokettiert wurde, eben halt Star Trek und Star Wars eben halt irgendwie in irgendeiner Art und Weise da irgendwie mit anzudocken. Das kann ich mir schon vorstellen. Also vor allen Dingen Star Wars.
Ja, Canon Films hat ja ganz gerne mal irgendwie Dinge einfach reingeschmissen, um zu gucken, wie es wirkt, was passiert oder weil es halt gerade einfach total in war und so. Aber hier dieser Star Wars Einschlag, der ist auch einfach gar nicht von der Hand zu weisen. Wenn man diese ganzen Pappnasen da rund um Skeletor mit ihren Monturen und mit den Helmen so sieht und vor allem auch mit den ganzen Laserkanonen und dem Rumgeballer und so weiter. Also das ist schon alles sehr eindeutig. Da kriegt Skeletor gleich so ein Imperator Anstrich und das auch in ein, zwei Szenen sehr, sehr offensiv. Also da muss man sich als gerade werdender He-Man-Fan schon mal ganz kurz umgewöhnen. So, auch das wieder gar nicht negativ gemeint, denn ich hatte die ganze Zeit einen Heidenspaß dabei. Aber das sind dann so Entscheidungen wie mit den Outfits und wie mit Eternia und dann dieser Schwenk auf die Erde. Boah, da muss man erstmal mit klarkommen. Allein, dass dann halt ein Großteil der ganzen Handlung überhaupt auf der Erde spielt. Also ich sag mal so, wenn das meine Lieblingsserien damals getan haben, sowas wie Star Trek oder sowas, ne? Da war ich immer erstmal ziemlich enttäuscht, wenn das passiert ist. Weil ich die Folgen nie so geliebt habe, wie die Folgen im Weltall. Und so ist das jetzt hier mit dem Film auch erstmal. Ich muss die bittere Pille schlucken, dass da plötzlich eine Kuh steht und da plötzlich hier die 80er und unsere Welt gezeigt werden, was ich ja eigentlich erstmal grundsätzlich geil finde. Aber wenn ich einen He-Man-Film reinschiebe, dann will ich verdammt nochmal eigentlich dieses unglaublich geile Eternia sehen. Und ich verstehe, dass die Canon-Gruppe da mal wieder mit Produktionsproblemen und vor allem auch Finanzproblemen zu arbeiten hatte. Und dass da Entscheidungen getroffen werden mussten. Aber das ist halt erstmal wirklich so ein Moment, wo man einmal schlucken muss. Und dann geht's halt weiter.
Ich bin da tatsächlich ein bisschen irritiert, weil der Film hat ja ein Produktionsbudget von 20 Millionen US-Dollar gehabt, was in der damaligen Zeit wahnsinnig viel Geld ist. Und viele sind der Meinung, und ich unter anderem auch, dass ich das gar nicht sehe. Ich sehe nicht, wo dieses Geld hingeflossen ist. Bei einigen Sets sieht man es ja wohl, gerade am Anfang, wenn Skeletor durch seine Halle da läuft. Das sind ja drei verschiedene Stages. Und das ist schon beeindruckend. Das war wirklich genauso groß, wie es eigentlich sein sollte. Ich finde allerdings, der Kameramann hat es ein bisschen verbockt. Die haben tatsächlich bei dieser Ankunft da dreimal reingeschnitten, um dann in die Totale mit Matte Paddings reinzuschneiden. Da verstehe ich schon eher den Umschnitt. Aber da sieht man es schon, aber wenn man dann sieht, was da noch alles passiert ist, wie dann das der Anfang, der dann am Ende gedreht worden ist, der sieht ja super billig aus auf dem Planeten. Mhm. Ne? Das ist halt geschuldet, weil dann das Budget fehlt. Ich frage mich, wo ist das ganze Geld eigentlich hin?
In den Keyboardladen. Das ist in den Keyboardladen geflossen, weil die bestimmt nur echte Keyboards da reingestellt haben und die waren zu der Zeit halt einfach unfassbar sündhaft teuer. Und wenn die die alle in echt zerlegt haben, da kommt schon einiges an Dollars zusammen, glaube ich.
Ja, aber 20 Millionen Dollar, Bruder, 20 Millionen.
Du, ich weiß es auch nicht. Ey, keine Ahnung. Also
jetzt als Vergleich, wir hatten vorher, ein Jahr vorher hatten wir Aliens. Und das war budgettechnisch in einem ähnlichen Segment, ein kleines bisschen weniger sogar. Und dieser Film sieht halt einfach fünfmal wertiger aus.
Ja, absolut. Keine Frage. Also wahrscheinlich ist es einfach in die schwierigen Produktionsbedingungen mit hineingeflossen und einfach teilweise auch verpulvert worden. Aber gut, da bin ich jetzt auch wirklich kein Experte. Da sind jetzt hier unter den Hörern und Hörerinnen da draußen bestimmt Experten, die da viel, viel, viel tieferen Einblick haben, was hier die Produktionsumstände und vor allem auch den Umgang mit den Millionen angeht. Da kann ich gar nicht so genau mitreden. Ich kann auch nur sagen, so teuer sieht er nicht aus. So. Und auch das genau. Meine ich positiv, weil ich mag ja Krempel, der auch gar nicht so teuer aussieht. Und ich finde das hier erstmal grundsätzlich eigentlich ganz geil. So, ich mag die schrottigen Effekte. Ich mag auch viele der manchmal echt schwierigen Kulissen. Und ich finde das erstmal alles grundsätzlich einfach sehr charmant, weil man auch gemerkt hat, hier wurde viel gebastelt. Hier wurde viel mit Tape zusammengeklebt, damit das Ganze irgendwie einen ansatzweise sinnvollen Film am Ende ergibt.
Mhm. Hot Take. Ich vermute, dass ganz viel in dieser Lizenzvergabe drin steckt von den Millionen. Da bin ich mir absolut sicher, dass man das Ding eben halt auf die Kinoleinwände überhaupt bringen konnte. Dass viel in Gagen drin steckt, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und wenn man weiß, dass sowohl Canon, aber als auch Mattel ständig Geld zurückgehalten haben, weil Mattel war dann schon tatsächlich schon auf dem abstürzenden Ast zu der Zeit. Die Figur hat sich nicht mehr so gut verkauft. Die haben dann einfach aufgehört, Geld dann tatsächlich zu bezahlen für die laufende Produktion, sodass dann improvisiert werden musste. Mhm. Das heißt, die haben dann Szenen unter den widrigsten Bedingungen dann trotzdem gedreht. Ganz zu schweigen von diesem Endkampf, den man sieht, wo auf einmal alles dunkel ist und man nur noch zwei Leute kämpfen sieht und alles andere wie auf einmal weggezaubert ist. Das haben die dann halt einfach in einer kleinen Core-Crew gedreht, aber nicht mit der kompletten Crew und all so eine Sachen. Lässt ja wirklich drauf schließen, okay, da ist halt wirklich echt viel schiefgegangen, inklusive eben halt Canon, die ja dann auch weggebrochen sind Stück für Stück. Also die waren ja kurz schon vor Konkurs und der Film war sozusagen dann halt das Grab. Weil der Film leider nur 17 Millionen dann eingespielt hat und damit war das Schicksal von Canon dann besiegelt.
Was sehr schade ist, weil also wirklich diese Produktionsstätte, die hat uns so viel Freude beschert und beschert auch nach wie vor so viel Freude. Das ist das ist wirklich toll, toll, dass es die so gab, toll, dass die so gearbeitet haben. Aber wer von diesen verdammten Darstellern kann ja bitte besonders teuer gewesen sein? Also Dolph Lundgren zu der Zeit, glaube ich noch nicht. Frank Langella, vielleicht. Mac Foster, großartig, aber war die wahnsinnig teuer zu der Zeit? Ich weiß es nicht genau. Und so Leute wie Courtney Cox oder Robert Duncan McNeil oder der James Tolkien oder so, die werden jetzt auch alle nicht in die Millionen gegangen sein. Weil also Courtney Cox war da noch völlig am Anfang ihrer Karriere und James Tolkien ist ein unglaublich guter Nebendarsteller, der immer wieder Freude macht, wenn man den sieht, aber ich glaube, der war jetzt nicht einer der teuersten, zumindest so wenn ich mir so seine Vita so anschaue. Und bei Robert Duncan McNeil ist das ja auch nicht so großartig anders. Oder Billy Barty oder solche Leute, die hier alle mit dabei sind. John Cypher, Chelsea Field. Alles tolle Leute, die hier weitestgehend sehr gut gecastet sind. Ich würde da nachher eine Ausnahme machen, auf die wir zu sprechen kommen müssen. Die mir nicht gefallen hat in ihrer Rolle, muss ich sagen. Aber also so im Großen und Ganzen ist das wirklich ein toller Cast. Aber ich wage zu bezweifeln, dass es ein wahnsinnig teurer Cast ist.
Ich glaube insgesamt, also die Summe sozusagen an diesen Charakternasen halt wird dazu beigetragen haben. Also du hast jetzt keinen, der hier wirklich so großartig raustanzt, wo man sagt, so das ist hier
das ist kein Schwarzenegger. Das ist Niveau,
Ja. Ich überlege gerade, wie wir es am sinnvollsten da halt reinkommen, weil du kommst ja aus der Perspektive, ich bin der große Masters of the Universe Fan, kenne halt die Serie und mir ist die ja egal. Ich habe also immer nicht diesen Vergleich. Und was mich trotzdem damals ein bisschen verwundert hat, viele stört das ja auch offensichtlich, du hast das auch schon angesprochen, dass man den Konflikt von Eternia auf die Erde verlagert. Und ich glaube, das ist auch in ganz vielen Gesprächen oder in Abhandlungen ist das immer so Kernthema, weswegen ich das gleich mal an den Anfang packen würde. Nämlich, dass man natürlich auch aus Kostengründen, ist klar, produktionsseitig sagt, es muss jetzt auf der Erde stattfinden. Und dass einen das auch so ein bisschen aus diesem Fantasy-Science-Fiction-Setting so komplett rausnimmt.
Ja, ich sag's mal so, stell dir mal vor, der erste große, riesengroße Star Trek-Film wird gemacht. Ne? Und da kommen ganz viele Menschen, die die Serie lieben und abfeiern und Captain Kirk wiedersehen wollen und all die Konsorten. Und dann spielt das Ding einfach irgendwo auf der Erde und da passiert halt hier und da ein bisschen was. Das wäre auch voll die Enttäuschung. Und bei He-Man ist es am Ende ja auch so, das spielt in einer Welt, die super viel zu bieten hat, wo es besondere Wesen gibt, wo es besondere Orte gibt, wo es so eine Farbvielfalt auch gibt. Ne? Eine Welt, wo unendlich viele Abenteuer passieren können. Und dann machen die diesen Film und dann spielt er auf der fucking Erde und das Erste, was wir sehen, ist eine verdammte Kuh. So, was witzig ist auf der einen Seite, aber für Leute, die halt aus der Serie kommen und da einfach total Bock haben auf He-Man und Eternia, ich kann mir die Gesichter vorstellen im Kino, als das passiert ist so. Na, das macht den Film jetzt nicht per se schlecht, aber ich glaube, das macht den Film erstmal per se für viele zu einer Enttäuschung, die das Ding dann in dieser Hochphase des Fandoms zum ersten Mal gesehen haben und dann dafür auch noch das Geld fürs Kino hingelatzt haben und so, ne? Und dann da drin sitzen und erstmal das präsentiert bekommen. So, das ist erstmal zu verdauen.
Ja, also ich verstehe das natürlich absolut. Das macht auch gerade Sinn, gerade wenn man die Hörspiele gehört hat, die Serie da gesehen hat und die Bilder da gesehen hat, mit dieser ganzen Festung und dem ganzen, dieses Düstere, dieses Andersweltliche, das verstehe ich halt voll. Und da ist das natürlich ein krasser Bruch. Schaue ich mir das natürlich aber aus meiner B-Movie-Feinschmecker-Perspektive an, da muss ich natürlich sagen, geil, wir sind in den 80ern, geil, wir haben Synthesizer, geil, wir haben hier ganz viele Anspielungen an andere Filme, also Back to the Future wird, ich weiß nicht, wie oft hier in diesem Film zitiert, auf der Tonebene, auf der Bildebene, überall, inklusive Schauspielern, da muss ich wirklich sagen, da schlägt mein Herz dann nur doch schon ein bisschen höher, aber das ist eben halt mit ganz, ganz, ganz viel Abstand und vor allen Dingen halt auch einfach dem Nichtwissen, um eben halt diese ganzen Seriendetails. Ne? Also ich habe da sozusagen nicht den Vergleich so wie du. Deswegen ist mir das tatsächlich heute jetzt hier Stand 14.03.2026 tatsächlich ein bisschen egal, weil ich will eben halt so ein paar futuristische Monster gegen Dolph Lundgren kämpfen sehen und zwischendrin ein paar markige Sprüche hören und die Sets bestaunen. Und das ist nämlich auch sowas, ich finde, dass diese ganze Miniaturarbeit in diesem Film, auch von dieser Stadt, die ist schon fantastisch. Also das ist, das macht mir auch wahnsinnig Spaß. Also ich merke, dass ich auf vielen kleinen Ebenen ganz viel für den Film übrig habe und ganz besonders, dass er eben halt in unserer menschlichen Jetzt-Welt spielt, also aus den 80ern betrachtet.
Ich meine auch eine Christine-Anspielung gesehen zu haben, nämlich in dem Auto, auch wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, ob es auch ein Plymouth Fury ist, das weiß ich nicht genau, aber der sieht auf jeden Fall unglaublich ähnlich aus wie Christine. Das hat mich erstmal auch sehr begeistert, als ich das so gesehen habe.
Ja, witzig ist, dass dieser Plymouth die Autogeräusche des DeLoreans hat aus Zurück in die Zukunft.
Ja, das ist ziemlich geil, ja. Ja, vielleicht ist es eine Doppelanspielung. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Würde ich Ihnen durchaus zutrauen.
Ja, James Tolkien ist drinne. Und wer die deutsche Synchronfassung noch kennt, das ist der, der dann irgendwann sagt, jetzt gibt's was mit der groben Kelle.
Oh ja, oh ja, oh ja, großartiges Zitat. Aber der spielt auch wieder fast die gleiche Rolle, zumindest so vom Spirit her. Ne? Also der spielt so ein bisschen auch wie Dekan Strickland, ich glaube Dekan ist er, ne? Aber halt in dieser düsteren Version, die man dabei Zurück in die Zukunft zu sehen kriegt, das ist im zweiten Teil, meine ich. Also das so ein bisschen in die Richtung spielt er hier auch. Wie er mit seiner Knarre rumrennt und immer flotte Sprüche abreißt und rumballert und so weiter.
Also hier habe ich mir auch aufgeschrieben, also der wirkt halt einfach mal null wie ein Polizist und ich habe, also der fühlt sich komplett wie Comic Relief an,
ja.
Und ich nehme den auch als solchen halt wahr, so als so ein bisschen so ein Sidekick, der keiner ist, sondern auch mal so ein bisschen so antagonistische Ansätze irgendwie drin hat und dann irgendwie doch nicht. Also das ist so, das Drehbuch schreibt ihn jedes Mal pro Szene irgendwie neu um, so wie er gerade gebraucht wird.
Yep, und der ist durchgehend auch einfach nicht ernst zu nehmen, sondern der soll uns einfach Spaß machen und das schafft er sehr gut. Das macht er. Der macht sehr viel Spaß.
Da bringt halt einfach James Tolkien ganz viel von Sicherheit rein und das, das fetzt schon. Der hat auch so eine fiese Schnauze.
Das hat er wirklich. Wer fetzt denn hier noch am meisten für dich, wenn du zwei, drei nennen müsstest? Hau mal raus.
Also ich habe es mir aufgeschrieben, das ist einer meiner großen Punkte. Also ich bin ein riesengroßer Fan von Franklin Geller.
Mhm.
Und ich mag den Mann halt einfach. Und ich finde das cool, dass der sich A für so einen Quatsch hergegeben hat und dass der das auch eisekalt durchgezogen hat.
Mhm.
Und ich hatte schon gesagt, ich habe den Film am Anfang erst in Synchro geschaut und bin dann umgeswitcht und bin dann geblieben und dachte mir so, scheiße, ich müsste den Film jetzt mal von vorne sehen in Englisch, weil er reißt das ganze Ding an sich.
Mhm.
Der ist präsent, vor allem seiner Betonung, wie er etwas betont. Die deutsche Synchro ist super, die macht wirklich echt Spaß, aber im Englischen ist das mal noch eine Schippe drüber und ist tatsächlich auch A, das Herz, was ich da vergebe und der halbe Punkt mehr für den Film, weil das ist sozusagen für mich der Core von diesem Film Skeletor und Franklin Geller. Das matcht halt einfach. Ich mag das Design von Skeletor. Ich mag dieses Auftreten. Das ist dieses theatralische, opernhafte. Das passt halt einfach genau zu diesem Quatsch. Passt das perfekt. Er ist der perfekte Antagonist für diese Art von Film. Und deswegen steht er unumstößlich auf Platz 1 von den Figuren, die ich am liebsten in diesem Film sehe. Und dem gegenübergestellt am anderen Ende ist eigentlich leider Gottes Dorf Lundgren. Ich mag den in der deutschen Synchro sehr gerne. Im Englischen kannst du es vergessen, denn dort haben sie ihn gedubbt. Der wurde auch da gedubbt, wurde der. Und man merkt es und man sieht es eben halt auch. Und er ist dafür, dass er eigentlich ja der titelgebende Held ist, unterpräsent. Er ist nur am Rennen, darf ab und zu mal einen One-Liner raushauen, aber ansonsten versucht er dieses riesengroß überdimensionierte Schwert irgendwie zu halten, um irgendwelche Laserstrahlen abzuwehren und seine schützende Hand auf irgendwelche Schultern zu touchen, aber ansonsten hat er nicht wirklich viel zu tun und das ist wirklich ganz schön armselig. Dafür kann der arme Dolph ja nichts, das ist eher drehbuchseitig da irgendwo zu verorten, aber leider funktioniert er am wenigsten, muss ich jetzt mal sagen.
Da.
Auch wenn er irgendwie cool ist. Ich mag den gerne, ist sympathisch, aber funktioniert nicht.
Ja, da hat Mattel leider auch eine richtig blöde Einwirkung reingehauen. Am Anfang stand nämlich die Regel, dass He-Man hier keinen töten darf. So. Und also das ist natürlich ein ganz schön großer Mist, wenn man so einen He-Man-Film abreißen soll und dann darf der Titelheld keinen abmurksen. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum die diese Star-Wars-Pappsoldaten da mit erschaffen haben, weil die damit so einen kleinen Umweg gefunden haben, die so roboterartig erscheinen zu lassen und dann können die halt über den Haufen geschossen werden. So, und das alles ein bisschen, da mussten sie, glaube ich, einfach ein bisschen drumherum arbeiten.
Mhm. Aber meinst du, das ist das, was das ausmacht? Also, dass jetzt der He-Man gar nicht so funktioniert?
Ich glaube, deshalb mussten sie einfach seine ganze Rolle ein bisschen kleiner schreiben und ein bisschen um ihn rumschreiben sozusagen. Also, dass seine Rolle nicht funktioniert, ist ja auch wirklich so ein bisschen an das liegt ja auch ein bisschen an seiner Präsenz, die hier manchmal etwas fehlt. Das meine jetzt nicht Dolph Lundgrens Präsenz, sondern wirklich so seine Anwesenheit in verschiedenen Szenen im Film oder welchen Impact er da halt eben so hat. Ne? Und ich habe den Eindruck, so oft ist er einfach dabei und tut zwar was, aber nicht Entscheidendes. So wirkt das manchmal.
Ja, also er ist, wenn du mich fragst, ähnlich auch wie Schwarzenegger in Red Sonja, so ein bisschen so das Beiwerk.
Ja.
Aber dafür, dass er titelgebend ist, gibt man ihm ja überhaupt gar nichts mit. Also diese Rolle macht ja gar nichts, durchlebt ja eigentlich gar nichts, außer Skeletor ist der Böse, Skeletor muss besiegt werden und das war's. Ansonsten kommt da eben halt nichts.
Ja.
Und da haben seine ganzen Sidekicks definitiv mehr zu tun, mehr Background, mehr Hintergrund.
Mhm.
Und egal, ob man das jetzt cool geschrieben oder nicht cool geschrieben findet, aber alles, was um Courtney Cox passiert, zum Beispiel, die kriegt mehr Backstory und mehr Motivation gegeben als He-Man selber.
Mhm. Das stimmt.
Und, ja, also da muss ich sagen, und selbst Man at Arms und Teela haben mehr Backstory und mehr zu sagen in diesem Film als He-Man.
Ja, und auch irgendwie ein bisschen mehr Esprit, möchte ich meinen. Ich finde die hier auch einfach ein bisschen spannender, so schlussendlich. Hm. Mhm. Wen ich auf jeden Fall highlighten möchte, war, also für mich ist Skeletor hier gar nicht unbedingt das Highlight. So, ich gucke dem Mann gerne zu. Ich mag die Maske aber nicht immer so durchgehend. In ein paar Szenen finde ich die schon arg schwierig. Teilweise fast missglückt an ein oder zwei Stellen. Ist nicht so meins. Aber was ich also perfekt auf den Punkt und getroffen finde, ist Meg Foster als Evil-Lyn. Ganz, ganz fantastisch. Also was diese Frau hier, die ist ja eh so eine Genregröße. Ich sehe sie immer wieder gern, die hat in vielen tollen Sachen mitgespielt, die ich irgendwie schätze, die ich irgendwie mag, so von damals irgendwie von Leviathan oder auch dann in They Live hat sie irgendwie eine Rolle, Lords of Salem und solche Sachen. Die ist hier einfach unglaublich cool und auf den Punkt besetzt und hat halt dieses Evil-Lyn-Flair voll drin. So, wie die bringt eine Aura mit, die bringt ein Gewicht mit in die Szenen, in denen sie spielt. Also die ist hier für mich ein ganz, ganz klares Highlight. Und ich muss auch sagen, Courtney Cox, ne, mit der habe ich gar nicht so viele Berührungspunkte, die Scream-Reihe halt. Aber hier alleine, wie unfassbar hinreißend ist sie denn bitte in der ersten Szene, wo sie auftritt. Das hat mich direkt irgendwie eingenommen und mir nochmal so eine andere Art von Film hier gezeigt. Nochmal so ein Coming-of-Age-Touch da reingebracht, auch wenn es kein Coming-of-Age-Film ist. Aber sie hat da so ein... Sie bringt ein bisschen was davon mit, so dieses Jugendliche, diese Neugier, dieses Sprühen, dieses Energetische, das finde ich, hat sie hier total cool mit reingespielt. Ja, ist für mich auch irgendwie ein Highlight, weil sie das echt cool macht. Mhm. Und ich fand es auch ganz schön, Robert Duncan McNeil hier zu sehen, einfach so als den, ja, Star Trek Einschlag. So, ich mag den Mann, ich war auch immer eher auf der Freundesseite von Voyager und habe ihn da auch immer ganz gerne gesehen und sehe ihn auch hier tatsächlich ganz gerne, weil er auch diesen jugendlichen Leichtsinn da mit reinbringt und so, da kann ich total gut mit matchen, das finde ich schön, seine Begeisterung für Synthesizer, für Musik ganz generell und so, das ist nicht immer perfekt gespielt, aber ich spüre das trotzdem, so, ich merke da einfach irgendwie, da auch Drehbuch buchseitig vielleicht ein Fable einfach für die Materie und das finde ich erstmal sehr schön. So, mhm. Aber mein absolutes Lowlight, das möchte ich hier auch an der Stelle mal nennen, das ist die Sorceress. Heiliger Bimbam, hat die mich unterwältigt so. Christina Pickles spielt das und die finde ich hier total fehlbesetzt. So, ich weiß gar nicht, ob ich sie sonst aus vielen Dingen kenne, keine Ahnung. Das Gesicht sagte mir jetzt nicht so viel, aber ich finde, für mich war sie einfach überhaupt total an der Sorceress vorbei. So die Sorceress, die ich kenne. Und ich finde auch, ich kann sie in der Rolle überhaupt nicht ernst nehmen. So, später mit der Star Trek Maskerade so schon ein bisschen mehr. Aber nee. Die ging gar nicht. Wie fandst du die?
Sie, die von Skeletor sozusagen gefangen
gehalten wird. Ja, das ist die Sorceress, ja, genau, richtig.
Ja, nee, das funktioniert überhaupt gar nicht. Also unabhängig jetzt, ob man die Serie kennt oder nicht, aber das war für mich immer so ein, ja, es hat aber auch viel mit ihrem Schauspiel zu tun, das muss man wirklich sagen. Ich hatte manchmal das Gefühl, die weiß gar nicht, was sie da gerade machen soll.
Ja, ne?
Das war teilweise richtig blöd, auch drüber, wo ich dachte so, das passt gerade gar nicht so dazu. Und dann hatte ich ab dem Moment, wo dann halt klar wird, Skeletor wird hier verlieren, merkt man eben halt, wie sie sich so freut. Aber das ist so drüber gespielt, dass es mir die Szene irgendwie auch beschädigt hat. Ich dachte so, was ist denn das für eine merkwürdige Reaktion? Also du bist hier kurz vorm Tode, das passt gerade irgendwie nicht. Also die hat die komplette Bedrohungslage da auch rausgenommen durch ihr Spiel. Und das ist halt immer so Rätselraten. Liegt's an ihr? Liegt's an der Regieanweisung? Ist das einfach nur, dass das Drehbuch da halt einfach null klar war? Ist da im Editing was untergegangen? Das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall funktioniert's für mich nicht, die Rolle. Tatsächlich, nee. Gebe ich dir da recht, ja.
Nee, gar nicht. Und vor allem, die ist halt eigentlich auch eine Figur in der Serie, die total charismatisch ist, die mächtig ist, die ganz viel Mysterium mitbringt, wo man die ganze Zeit auch mehr erfahren möchte und sowas. Und das kriegt dieser Film überhaupt gar nicht gebacken so. Was der Film dagegen sehr gut gebacken bekommt, und das hat mir auch durchgehend sehr viel Freude gemacht, die retten mehrfach die Szene, die ziehen mein Interesse an sich, das ist das Gespann aus dem Man-at-Arms und aus der Teela, also John Cypher hier und Chelsea Field, weil die beide haben eine tolle Chemie zusammen, die haben beide so eine richtig geile 80er-Jahre-Ausstrahlung, die mir unglaublich gut gefällt. Und die haben auch so eine Humornote zusammen, die ich einfach sehr mag. So, es ist ein tolles Duo und und den gucke ich den ganzen Film über wahnsinnig gerne bei der Arbeit zu. Das macht einfach Spaß, weil ich habe den Eindruck, die hat noch einfach total Spaß. So, bei der ganzen Nummer. Mhm. Mag ich.
Ich fand ihren Kommentar ziemlich cool, wo sie dann irgendwann sagt, Woman at Arms, sagt sie dann irgendwann. Ja. Das fand ich ziemlich witzig. Es gibt noch hier viele andere coole Anspielungen, aber ich finde, dass für so einen Film dieser Zeit mit den Frauen hier, für diese Art von Film, ja, also das ist jetzt, man geht hier sehr, sehr gut mit den Frauen um, man stellt sie nicht aus, die kriegen hier sehr viel Gewicht in diesem Film und es ist egal welche, egal ob das Courtney Cox ist, das ist egal ob das Evelyn ist hier, also
McFoster.
McFoster, dankeschön. Die sind ernst in ihrer Rolle, die Charaktere sind gut angelegt, die werden nicht ausgestellt, also das finde ich auch sehr wichtig und man nimmt die halt die ganze Zeit ernst. Mhm. Und für so einen Stoff und so einen Film finde ich das tatsächlich ziemlich gut, muss ich jetzt mal wirklich sagen. Mhm. Das ist mir gestern auch wieder aufgefallen, ich dachte so, Mensch, das habe ich jetzt in anderen Filmen dieser Zeit schon wieder schlechter gesehen, wo ich mich sehr ärgere immer und hier passiert das gar nicht und ich finde das toll. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das bringt mich tatsächlich auf den Punkt. Ich habe in Filmen seltenst einen Crush, sagt man so schön, also wo man eine Rolle ganz besonders anziehend findet und irgendwie mehr drinne sieht halt. Und ist mir noch nie bei einem Film irgendwie so gegangen, weil mir immer klar ist, das ist eine Rolle und das ist halt auch, ich finde, es ist auch irgendwie, es fühlt sich auch weird an, wenn man einen Crush sozusagen auf eine Rolle hat. Aber wenn es sowas Ähnliches gegeben hat, so einen Moment so wie, wow, okay, das macht irgendwas mit mir. Du kannst dir mal raten, wer das war in dem Film.
Ja, wenn ich jetzt von mir ausgehen würde und raten würde, wäre es Courtney Cox, aber ich bin mir jetzt nicht sicher.
Nö, McFoster.
Ah, verrückt.
Das Outfit von Evelyn, das hat irgendwas mit mir gemacht, wo der siebenjährige Basti so, was ist das?
Ach krass.
Faszinierend. Aber wirklich völlig faszinierend. Ich fand die Art und Weise, wie sie so aufgetreten ist. Und die war ja nicht per se böse, sondern die hat halt einfach ihren Job gemacht. Mhm. Die hat das gemacht, wozu die Männer in diesem ganzen Film nicht in der Lage waren und hat das eisekalt durchgezogen. Mhm. Und zum Schluss, wenn man dann halt merkt, okay, das geht jetzt hier in der Binsen, gibt die eben halt noch ihren Untergebenen noch den Befehl, los, komm, wir ziehen uns hier zurück hier, weil das ist hier zum Scheitern verurteilt. Also sie ist die rationale Figur in diesem Film. Das macht was mit einem. Ich fand das ganz fantastisch. Also tolle Rolle, gefällt mir echt gut. Also ist, weil wir uns gesagt haben, bei mir sozusagen auch auf Platz 2 Evelyn von diesen ganzen Figuren und vor allem vom Schauspiel her, das fetzt.
Ja. Was ein bisschen weniger fetzt, zumindest für mich. Ich war ja wirklich Fan dieser Figuren, dadurch, dass ich selber damit gespielt habe. Und hier kommt jetzt so ein Vierergespann, was da losgeschickt wird als Vorhut. Und da haben wir den Beastman, da haben wir Sauron, da haben wir Blade, da haben wir Karg. Und ganz ehrlich, also hätte ich da gesessen und vier von diesen Figuren rauswählen müssen, die ich in diesem Film haben will oder ans Vorhut losschicke, der Beastman wäre es vielleicht noch gewesen, aber die anderen drei höchstwahrscheinlich nicht. So, vielleicht sind jetzt viele Fans, die das hier hören, total vergnatzt, weil die super Fan von Blade sind oder so. Keine Ahnung, ne? Jeder hat da seine eigenen Favoriten. Aber so oder so, nehmen wir jetzt einfach mal die Auswahl hier, wie sie ist. Aber da wird unglaublich wenig draus gemacht. Da hat man so vier Figuren, die ja in der Serie auch ein Background haben oder die auch durch verschiedene Medien in irgendeiner Form einen Background haben und mit dem man auch wirklich richtig was tun kann. Aber hier, ich finde, der Film gibt diesen Vieren überhaupt keine richtigen individuellen Eigenschaften so und macht total wenig mit diesen ja eigentlich sehr spannenden Figuren so. Also mit Blade komme ich noch ganz gut klar, weil ich finde, der Schauspieler holt da echt viel raus aus den dünnen Seiten, die das Skript für ihn vorgesehen hat, ne? So, der versucht da noch irgendwie einen Charakter reinzubringen. Die anderen haben es natürlich mit ihren Outfits eh so ein bisschen schwerer, aber die kriegen auch kein Futter drehbuchseitig. Also da ist die sind halt so Abziehbildchen Kostümtypen, die man halt aus diversen alten Serien so auch kennt. Und dann eben auch nicht mehr. Und das ist eigentlich auch wieder schade, wenn man diesen riesen Mattel-Kosmos, und ich meine die Figuren, das war ja das, wo wirklich der Hype drin steckte. Diese Figuren wurden damals gekauft und bespielt wie bescheuert. Und das aus guten Gründen. Die waren auch einfach geil, so. Und die sind auch heute einfach noch richtig geil, so. Und da hätte man aus diesem Vierergespann, finde ich, noch ganz viel mehr rausholen können, indem man da wirklich die Figuren zum einen clever wählt, aber denen dann auch was Charaktertypisches zu tun gibt. Ne? Also du hast doch bestimmt auch, also du hast jetzt nicht mit den Dingern so rasend viel gespielt und so, aber du kennst sie doch sicherlich auch und hättest bestimmt auch den einen oder anderen Favoriten mitgebracht, den du schon mal in der Hand hattest oder mal im Laden gesehen hast, oder?
Nee, das ist, wie gesagt, das ist leider tatsächlich ein paar Jahre an mir vorbei. Bei mir waren es dann sowas wie die Turtles oder Batman oder sowas, wo ich dann eher mitgespielt habe. Und ich kannte halt diese Großteil der Figuren halt auch überhaupt gar nicht. Und muss auch dazu sagen, dass selbst wenn in dem Film, das Drehbuch ist da halt auch an der Stelle doch einfach super ungenau. Das müssen halt einfach eine Söldentruppe sein, die losgeschickt wird und dann wird daraus sogar noch ein Comic Relief Moment gemacht,
ja,
in dem halt Evelyn durch dieses fantastische Device halt rausfindet, wie dieser Kampf halt abgegangen ist und feststellt, da gab es keine Übermacht und sowas halt. Also das war schon ziemlich witzig. Und dann sind sie dafür da, um zu demonstrieren, dass Skeletor eben halt der absolut Böse ist, weil er dann diesen Sauron oder wie auch immer der heißt, dann halt da grillt und sagen so, also wir heißen, mit dem wird halt einfach nichts gemacht. Und natürlich kannst du halt in so einer Maske natürlich auch jetzt nicht super spielen.
Klar.
Da hat dieser Blade-Typ natürlich halt die besten Karten, das ist klar. Und dieser Beast-Typ, den spüre ich tatsächlich von allen irgendwie noch am meisten, weil dieses Unterwürfige, dieses es tut mir leid und ja, und das nehme ich dem irgendwie ab, ja, weil das so drüber ist. Das funktioniert schon. Das ist so ein bisschen so widerlich und so ein bisschen so dieses Unterwürfige, das passt da irgendwie schon rein, aber trotz alledem, ich weiß ja nicht, wie diese Figur in dieser Zeichentrickserie war, was die da für eine Bedeutung hat, keine Ahnung, weiß ich nicht. Deswegen,
klar. Ja. Klar. Ich glaube auch, der Beastman, ne, der funktioniert da noch am ehesten so. Und da war ich tatsächlich auch ganz froh, den da zu sehen, weil der ist halt einfach eine Figur, die sehr früh schon eingeführt wird und einfach auch immer so ein gewisses Gewicht in dieser Serie hat, zumindest soweit ich die Serie bis jetzt kenne. Ja, ich glaube, da wäre einfach noch ein bisschen gegangen. Aber vielleicht ist das auch einfach so ein eigenes Ding, ne? Durch die Figuren und sowas. Hätte ich mir dann eine Wunschpartie abreißen dürfen, da wäre dieser Typ mit den Saugnäpfen zum Beispiel damit reingekommen. Sowas richtig Abgefahrenes, sowas richtig Cooles. Tja. Und trotzdem, die Szenen funktionieren ja dennoch, ne? Ich finde diesen einen Kampf, wo dann später Evelyn dieses Aufklärungstool verwendet, ich finde das witzig, unterhaltsam. Es klappt, ja, klappt alles schon so. Es ist halt vor allem auf einer Humornote, aber das finde ich auch erstmal gut. Dementsprechend so, es ist eine Randnotiz, aber trotzdem kein herber Kritikpunkt, weil der Film es trotzdem die ganze Zeit schafft, obwohl fast nichts passiert, dass er trotzdem Spaß macht. So, das ist was diesen Film echt auszeichnet, durch die ganze Bank weg.
Ich wollte noch kurz was noch sagen zu den zu diesen Söldnertruppen und zu den Masken vor allen Dingen, weil wir haben hier, weil wir hatten so schon mehrfach Star Trek über Michael Westmore reden. Du hast schon gesagt, Skeletor fandest jetzt nicht immer so gut und ich finde ja aber die Masken insgesamt irgendwie fantastisch irgendwie. Also mir gefallen die wirklich sehr. Ich finde nur, dass sie eben halt nicht gut geleuchtet sind. Also, dass dieser ganze Film auch merkwürdig geleuchtet ist und dadurch sieht man, dass es Masken sind. Aber ansonsten finde ich die eigentlich schon ziemlich geil.
Ja, das ist vielleicht das Manko, ne? War eigentlich, ich glaube nämlich auch Skeletor, so die Szene, wo ich gerade dran denke, die mich sehr gestört hat, ist es auch viel, wie Skeletor gezeigt wird. Also, es ist viel die Kamera und viel das Licht, so, weil manchmal kriegt der Film das hin. So wie dieser Aufmarsch, wo Skeletor mit seinem Fluggerät da durchdüst, ja, und dieser Star Trek, dieser Star Wars Aufmarsch da um ihn rum passiert. Das sieht wirklich arschgeil aus so. Aber so diese ganzen Szenen in dem Palast, wo Skeletor da irgendwelchen Krempel macht und sowas und also wo man dann auch sein Vierergespann mal sieht und solche Sachen, da sieht das Licht oft echt langweilig aus. Und auch das Bild ist da oft echt langweilig. Also, manchmal ja, TV-serienmäßig,
ja,
so.
Ja, also das Ding ist eben halt auf Sicherheit ausgeleuchtet, dass du alles erkennen kannst.
Ja.
Der versucht nichts zu verstecken und ich finde, das hätten die tun müssen. Ich finde, die hätten auch tatsächlich ein bisschen mehr das Licht bauen können, damit du auch ein paar Helligkeitsverläufe hast. Mehr aus dem Schatten raus agieren, gerade bei diesen dunklen Sachen. Dieser Thronsaal hätte viel dunkler sein können. Mhm. Das hätte unheimlicher sein können. Skeletor, dass der eh ein weißes Gesicht hat, mehr aus diesem Dunklen. Der hat noch eine Kapuze auf. Da kannst du doch so viel machen. Und jetzt sind die teilweise so nah dran an seinem Gesicht, dass ich mir immer denke so, why? Weil Len Geller kann mit seiner Stimme ankommen.
Vor allem.
Der kommt da an und seiner körperlichen Präsenz.
Wenn sie da schon die Star Trek-Referenzen machen, dann hätten sie ihn lichttechnisch auch ähnlich darstellen können wie den Imperator. So, das hätte sehr gut funktionieren können.
Star Wars meinst du?
Meine ich doch. Meine Güte, jetzt, das schmeiße ich aber immer wieder durcheinander. Klar, Star Wars. Dass sie da halt wirklich, der Imperator wird da auch ganz oft nur von der Seite gezeigt, mhm, mit der Kapuze, mit so einer geilen Lichteinstellung, wo man halt ein bisschen silhouettenartig sieht und so weiter und so fort. Und das hätte doch hier ganz tadellos geklappt. So. Also wenn man schon die Referenz macht, dann drauf auf die Tube.
Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass der Goddard hier wenig Zeit hatte für den Dreh. Yeah. Das hat er auch in dem Audiokommentar, ja, das hat auch gesagt, die mussten teilweise wirklich durch die Szenen rushen. Die haben, wenn sie die paar Szenen, die sie auch draußen mitgedreht haben zum Beispiel, da mussten sie immer gegen die Sonne kämpfen. Also die hatten nicht wirklich viel Zeit für das ganze Zeug. Das heißt, die brauchten eine Master-Einstellung, Umschnitt auf die kleineren Kameraeinstellungen. Und dann bist du durch mit der Szene und dann musst du gleich weiter. Und das ist echt schade, dass du da hier einfach nicht ein bisschen mehr Zeit hast, das A geschickt auszuleuchten und dann halt auch ein kleines bisschen, ich nenne es mal vorsichtig, nenne ich experimentieren, aber gucken, wie wirkt denn das? Die hatten gar keine Zeit dafür und das ist echt, echt, echt schade. Das muss ich wirklich sagen. Da ist leider das meiste Potenzial verloren gegangen, gerade bei der Lichtsetzung. Weniger jetzt die Kameraarbeit als solches, sondern wirklich, wenn ich jetzt Licht als Teil der Kameraarbeit sehe, dann auf jeden Fall, ja, das sieht leider Gottes sehr TV-mäßig aus, schnell produziert.
Ja, absolut. So, und wenn man jetzt mal all diese Punkte, die wir gerade schon angesprochen haben, mal zusammennimmt, dann kann ich zu einem gewissen Teil wirklich tatsächlich den Hype auf diesen neuen Film verstehen, auch wenn der Trailer furchtbar aussieht, ja, weil halt diese ganzen Aspekte mit drin sind. So, man hat eine Battle Cat mit drin und wie ich gesehen habe, man sieht auch weit mehr Eternia. Ich weiß nicht wie viel, ne? Aber das ist da mehr drin. Wahrscheinlich sieht man auch wirklich einen Adam, der dann zu einem He-Man wird und so weiter und so fort. So, all diese Punkte sieht man da so in dieser Form von He-Man-Filmen tatsächlich dann zum ersten Mal. Und da kann ich schon verstehen, wenn Leute da wirklich Bock drauf haben. Ob das dann gelingt am Ende, das werden wir sehen. Aber das hier ist halt einfach eine andere Form von He-Man-Film. Es ist halt einfach mehr so ein 80er Spaß-Mash-Up mit allen möglichen Dingen, die da reingeschmissen werden. Mit ein bisschen Star Wars, mit ein bisschen Barbarenfilm, mit ein bisschen so ein Hauch von Coming of Age mit drin und halt diesem musikalischen Einschlag, dieser Fantasy-Einschlag und so weiter und so fort. Alles irgendwie reingeschmissen in den Mixer und durchgerührt. Und dann eben was möglichst Unterhaltsames, Flottes, schnell zu machendes bei rausgekommen, was dann halt am Ende einfach ein wirklich auch tolles Unterhaltungsprodukt ist und halt eben aber nicht jeden He-Man-Fan und jede He-Man-Freundin irgendwie da begeistern konnte. So völlig verständlich. Trotzdem geil.
Also, das klingt ja eigentlich schon fast nach Fazit. Ich habe so noch zwei, drei Punkte, aber es klingt schon fast nach Fazit. Aber ich kann mich dem auch wirklich anschließen. Für mich ist der Mehrwert in dieses Films halt darin begründet, dass das wie eine Art Pastiche auf dieses Masters of the Universe Welt ist. Dass das sozusagen andere Ansätze hat, komplett anders rangeht und mit dieser bekannten Welt was anderes halt macht. Also eine Pastiche eben halt da drauf macht. Das finde ich irgendwie interessant. Das mag ich auch bei anderen Sachen. Das gibt's auch bei Star Trek zum Beispiel, gibt's das auch ganz viel in den verschiedenen Folgen, dass man sozusagen bestimmten Motiven aus einer anderen Perspektive halt einfach arbeitet. Man denke zum Beispiel an die ganzen Ferengi-Folgen, die so ein bisschen so comic-mäßig überhöht sind und trotzdem mit diesem Star Trek-igen Themen halt spielen. Von einer ganz anderen Perspektive halt. Oder die Filme, die manchmal tonal komplett anders zu der Serie sich anfühlen und mit Themen ganz anders spielen. Und so nehme ich das ja auch ein bisschen wahr. Somit ist das sozusagen so ein erweitertes Universe dieser Spielzeugwelt, mit der ich eben halt weniger Bezugspunkte habe. Mhm. Und ja, ich bin auch zu dem Schluss gekommen, dass ganz viele Leute jetzt natürlich Eternia sehen wollen. Die wollen diesen Planeten sehen. Die wollen die Abenteuer, die in ihren Kinderzimmern mit ihren Figuren nachgespielt haben, wollen die jetzt ganz gerne wirklich mal in kompletter Auflösung halt auf einer riesengroßen Leinwand sehen. Das kann ich komplett nachvollziehen. Bloß das, was mir der Trailer da gezeigt hat, diese quietschebunte CGI-Grütze, das hat mich komplett abgestoßen. Das war wirklich so ein Nein, ich bin nicht hooked.
Na gut, aber du bist halt auch kein Fan. So, du bist kein Fan dieser alten Serie. Und also ich kann mir nur ausmalen, dass es zumindest ein paar Fans gibt, die das sehen und sich freuen, dass eben der bunte Look aufgegriffen wird, dass eben auch das ein oder andere Kostüm mehr aufgegriffen wird und so weiter und so fort. So, und nicht jeder ist ein Hasser von CGI. So, ich würde mir auch einfach wünschen, dass da ein handgemachter Effektefilm mit geilen Setbauten und sowas kommt. Voll, absolut. Du kennst mich so. Ich kann mit dem CGI-Krempel auch ganz oft echt nicht um. Ne? Aber so ganz allgemein, ich verstehe schon, wenn da jemand davor sitzt und sich einfach freut. Und das ist ja auch cool. Ist doch schön, wenn sich Menschen auf diesen Film freuen. So.
Das habe ich ja nicht in Abrede gestellt, auf gar keinen Fall. Für mich ist Master of the Universe schon etwas düster. Gerade diese 80er-Serie, diese erste, die ist schon sehr düster. Die, wenn ich da an Eternia denke, wenn ich da an Skeletor denke, und dann sehe ich diesen quietschbunten Film, wo ich nichts von dieser Düsterheit merke oder spüre, sondern sich das alles ein bisschen anfühlt wie so ein Comic, eben halt wie so eine Zeichentrickserie. Das meine ich einfach nur. Es geht nicht per se um dieses CGI. Das ist mir schon absolut klar, dass du so eine Welt nicht einfach so aus Pappmaché und riesengroßen Kulissen bauen kannst. Das funktioniert nicht. Das ist mir absolut klar. Ich mag Filme wie den Blade Runner 2049 sehr, sehr. Und da ist sehr viel noch mit CGI noch passiert. Und trotzdem schafft es mir eben halt eine Welt da zu zeigen. Und hier sehe ich aber ein quietschebuntes Abbild von dieser Zeichentrickserie. Und das meine ich halt einfach. Da fühle ich mich gar nicht abgeholt. Ganz zu schweigen von dem, was ich da an Texten da gehört habe. Das war dann, naja. Ich bin da in dem Fall tatsächlich dann nicht mehr die Zielgruppe, muss ich da sagen.
Wir gucken uns besser diesen Steven Kostanski-Film an und dann bringen wir den hier in den Podcast. Da hätte ich nämlich sehr viel Freude dran, weil der dann genau diesen Gegenentwurf quasi bringt. Nur mit einer anderen Grundlage und dann eben auch einer völlig anderen Stimmung. Aber eben halt auch mit handgemachtem Krempel und Sets und ich glaube, jede Menge feiner Ideen. Also da bin ich wirklich sehr gespannt drauf als Gegenentwurf. Gerade wenn man dann so zwei Filme, dieses Massenprodukt und dann dieses Nischenprodukt, dann mal so direkt nebeneinander vergleicht, das wird, glaube ich, super spannend. Mhm.
Da bin ich auch tatsächlich gespannt drauf, weil ich habe nämlich diesen Todesjäger, diesen Deathstalker, noch nie gesehen, den Original.
Dann guck dir den ersten vielleicht auch nicht an, weil Basti, so wie ich dich kenne, gerade wenn es um misogyne Töne geht und so, würde ich den ersten definitiv niemals zu dir rüberschieben. Aber den zweiten, der zweite ist für mich daher das Maß der Dinge. Deathstalker 2 ist eine Comedy-Granate, das kann ich anders sagen.
Okay.
Und der erste ist schon schwierig an vielen Stellen. Also ich glaube gerade für dich, wenn du den guckst, ich glaube, du wirst dich viel aufregen. Und bei Deathstalker 2, das ist halt auch so ein Film, den kann man super in Podcasts reinschlörren, weil der einfach ein Fest der guten Laune ist mit unglaublich vielen Ideen, die einfach Nacht für Nacht in dieses Skript geschrieben wurden.
Okay, na, ich bin gespannt, lass mich überraschen. Mhm. Ich habe noch zwei, drei Punkte und dann denke ich, wir sind eigentlich schon auf der Zielgeraden. Hier gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Aber ein Punkt ist, weil du es gesagt hast, viele praktische Effekte und sonst was. In diesem Film fliegt wahnsinnig viel in die Luft. Es gibt wahnsinnig viele Explosionen. Die haben hier die Sets abgefackelt. Alter, meine Güte. Du hast vorhin schon gesagt, die Instrumente abgefackelt.
Aha.
Dann haben die diesen Ballsaal da fast komplett abgefackelt. Hat übrigens der Regisseur auch gesagt, es ist zum Glück nicht passiert und den Raum gibt's noch. Aber die hätten den beinahe abgefackelt. Das glaube ich.
Sofort.
Und viele andere Sachen. Also was da diese komischen Centurions, die da rumfliegen zum Beispiel, wenn da ein Laserstrahl die trifft, die fliegen ja sofort in die Luft, als wären die hier mit so Dumm-Dumm-Geschoss
TNT gesprengt worden. Gewesen. Ja, genau.
Also das fand ich 80er-Jahre-mäßig sehr, sehr, sehr drüber. Weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, mit den Explosionen.
Ja, total, aber das mussten die auch bringen, um irgendwie diese Laufzeit, die ja doch gar nicht mal so kurz ist, dann irgendwie auch zu füllen. Ne? Also das Skript füllt diese Laufzeit nicht. Das, was wir sehen, ist teilweise ja wirklich viele, viele, viele Minuten, wo einfach nur geballert wird und explodiert. So. Und das zeichnet den Film ja auch zu weiten Teilen dann am Ende aus. Da wird halt unglaublich viel geballert und in die Luft gejagt.
Definitiv. Und was ich aber cool finde als Gadget, ist der kosmische Schlüssel.
Ja, der sieht geil aus.
Auf jeden Fall. Also ich finde, er sieht toll aus und er klingt aber auch noch toll. Mhm. Und du als Synth-Enthusiast, weißt du eigentlich, mit welchen Tönen, mit welchem Synthesizer die Töne für diesen kosmischen Schlüssel gemacht haben?
Überhaupt nicht. Aber so oft, wie der Hersteller Muck im Hintergrund irgendwo auftaucht, auch in diesem Laden auftaucht, bin ich mir ziemlich sicher, dass da ein paar von den alten Muck-Geschossen da zum Einsatz kamen. Aber tatsächlich, da habe ich mich gar nicht rein recherchiert. Es klingt auf jeden Fall ganz wahnsinnig. Und ich würde diesen Synthesizer auch wahnsinnig gerne haben wollen und mal spielen. Weil der sieht unglaublich gut aus. Und ich finde auch die Art, wie der bedient wird, einfach super charmant. Da haben die sich echt was Schönes ausgedacht. Cool. Geiles Gadget.
Und ich möchte jetzt ganz gerne genau diesen Punkt des Synthesizers nutzen, um hier einen kleinen Werbeblock einzuschieben.
Yay!
Denn der Udo, der hat wieder ein neues Album rausgebracht. Und das ist mal wieder zum Großteil analog entstanden. Und magst du uns ein bisschen was zu deinem neuen Album sagen?
Ja, gerne. The Organismic Swarm. Es ist auch so ein Herzensprojekt von mir, ne? Mit ganz viel analogem Equipment Sounds zu erschaffen, die einen in eine Geschichte reinnehmen. Das habe ich schon mehrfach getan, aber so analog wie dieses Mal und auch mit den Mitteln, wie jetzt hier mit einem kleinen modularen System, wie einem Drone-Synthesizer, der noch mit reingefahren ist, wie einem Synthi, der halt den alten auch nachempfunden ist, der auch in diese Muck-Richtung reingeht vom Sound. Das finde ich schon spannend, damit irgendwie zu arbeiten und Dinge zu kreieren und viele Sachen auch direkt so aufzunehmen, wie sie halt sind. Also da sind viele Dinge in einem Take entstanden und tatsächlich am Ende nur noch ein bisschen am Sound rumgeschraubt und dann so auf Kassette gelandet, beziehungsweise auf digitaler Spur gelandet. Und das sind halt sehr besondere Instrumente. Also eins, was ich hier eingesetzt habe, das ist ein kleiner schwarzer Kasten, das ist der Soma Ether, wo eigentlich Antennen drin verbaut sind und man kann damit durch die Stadt wandeln mit Kopfhörern auf den Ohren und einem Aufnahmegerät in der Tasche und man kann so die elektromagnetischen Felder der Stadt einfangen und hört das Summen und Brummen in der ganzen Stadt von allen Elektroleitungen, vorbeifahrenden Elektroautos, von Stromkästen, Klingelanlagen, Videoanlagen und so weiter und so fort. Also das ganze elektromagnetische Feld, was uns hier im urbanen Raum umgibt. Und das habe ich sehr stark auch als Kernmittel in dieses Album reingebannt. Da knistert wahnsinnig viel, da brutzelt wahnsinnig viel und die Klänge sind sehr sphärisch und sehr ruhig. Und auch tatsächlich meine Stranger Things Liebe ist, glaube ich, mit meinem anderen Synthesizer auch ein bisschen mit reingeflossen. Einfach diese warmen Synthi-Sounds der 80er. Das ergibt wieder so ein Soundtrack für eine kleine, feine Geschichte. Und zu hören gibt's das bei Bandcamp. Ist jetzt ganz frisch draußen, digital dort zu kaufen oder einfach so mal reinzuhören oder noch sehr streng limitiert auf Kassette. Aktuell zur Zeit der Aufnahme sind noch 4 Kassetten übrig. Also wenn man da noch eine ergattern will, muss man verdammt schnell sein.
Genau, wer sich davon ein Ohr und ein Bild machen will, ich habe für den Udo dafür einen kleinen Visualizer gebastelt. Ich arbeite jetzt schon seit 4 Jahren an einer bestimmten Technik, Dinge irgendwie, wie kann ich es am besten sagen, zu layern. So eine Art Layer-Technik ist, die ich da verwende und ich habe jetzt, und es kommt bald noch ein Visualizer, den habe ich tatsächlich komplett selber in Kamera gedreht. Also bisher verwende ich sehr viel Stock-Footage und versuche mit diesem Stock-Footage das zu interpretieren. Sprich eben halt durch verschiedene Effekte übereinander legen, ineinander reinfließen lassen, homogene Übergänge schaffen, das Ganze mit Halation, Bloom und Grain ein bisschen noch abzurunden. Und daraus, aus dieser Arbeitsweise, hat sich dann was entwickelt und ich habe dann mit einer anamorphischen Linse gegen eine Lichtquelle zum Beispiel gefilmt und habe dann Lichtspiele da drauf noch gemacht und das in Kamera eingefangen. Das sieht schon ziemlich geil aus und wenn man dann aber noch vor die Linse dann noch verschiedene Filter hängt, wie zum Beispiel ein Splitter-Opter, noch ein Black-Promist-Filter davor oder so ein Hollywood-Blumenfilter, dann macht das ganz schön krasse Effekte. Diese Lichtbrechungen sehen fantastisch aus. Und wenn man dann noch eine Lampe hat oder eine LED, die so Farbspiele projizieren kann, dann passieren da fantastische Dinge. Ja, und am Ende versucht man das Ganze dann irgendwie dann in der Post ein bisschen zu bändigen. Sprich also mit der Musik, die man dann vom Udo dann hört, dann damit ein bisschen zu arbeiten, das zu interpretieren. Das ist, wie ich finde, eine sehr meditative Arbeit, wo Minuten zu Stunden werden und das innerhalb kürzester Zeit, also nach so einer Session, wenn ich da dran sitze, gucke ich auf die Uhr, denke so, wo sind jetzt gerade 4 Stunden hin? Das kommt mir gerade vor wie eine halbe, dreiviertel Stunde. Kann man sich ganz schön verlieren. Ja, und wer das mal sehen will, so ein, ich nenne es jetzt ganz vorsichtig, dieses Experiment, dieses visuelle, ich hau euch das mal in die Shownotes unten rein, da könnt ihr mal gucken, was da rausgekommen ist.
Und ich finde, das ist ganz, ganz fantastisch geworden und wir freuen uns da wirklich über jedes Like, über jeden Kommentar und vor allem auch übers Teilen. Ich bin ein sehr kleiner Musiker und freue mich da immer, wenn das einfach in die Welt rausgeht. Und ich bin dir, Basti, unglaublich dankbar, dass du mit deinen tollen Visuals da so eine Unterstützung lieferst, das einfach mit rauszutragen. Also von daher, wenn ihr da draußen, ihr Hörerinnen und Hörer, da irgendwie drüber sprecht, das weiter verteilt, mal reinhört oder euch ein Album digital kauft oder was auch immer, da bin ich ganz, ganz unglaublich dankbar über jedes Ohr und jedes Wort und einfach diese Unterstützung von Bastis Kunst, von meiner Kunst und somit schlussendlich auch von diesem Kanal.
Sehr schön. Vielen Dank. Ich würde sagen, Udo, lass uns doch einfach mal in unser Fazit heute jetzt reinschlittern.
Yay.
Ich versuche meine paar Punkte, die ich noch habe, dann da selber reinzubasteln, aber fang doch mal an, sag doch mal ganz kurz was zu Masters of the Universe.
Ja, Masters of the Universe, der Film hat mich echt überrascht. So, ich hatte viele Ideen davon, ich kannte ein paar Bilder, dann halt eben diese Teile dieser Serie, Teile von den Hörspielen, diese Figuren und das alles zusammengenommen. Das macht ja irgendwie ein Bild im Kopf und dieses Bild in meinem Kopf hat der Film definitiv nicht erfüllt. Und das nehme ich ihm überhaupt nicht krumm, sondern das musste ich so die ersten Minuten kurz verdauen, kurz verarbeiten und wie der Basti vorhin schon gesagt hat, ich habe dann einfach meinen Kopf ausgeschaltet und mich auf das, was ich da bekomme, eingelassen und dann macht das Teil einfach Spaß, weil das ist eine riesengroße 80er-Sause, wo so viel reingeworfen wird an Ideen, an Sprüchen, an Momenten, an Geballer, an witzigen Effekten, an coolen Setpieces, an Instrumenten, die man da sehen kann, an Bildern, an Klängen. Es ist toll. So, es ist definitiv kein Meisterwerk. Das ist kein Film, wo ich denke, boah, hier, das muss ich jetzt jede Woche gucken. Aber es ist auf jeden Fall einer, wo ich sagen würde, ey, schnappt euch eine ordentliche Packung Popcorn, macht euch das Getränk eurer Wahl auf und habt einfach einen verdammten Spaßabend damit. Denn dafür taugt der Film perfekt. Und da stellt er auch, glaube ich, die meisten He-Man-Fans dann schlussendlich auch wieder zufrieden. Also mich auf jeden Fall, weil He-Man war schon immer ein Produkt, was einfach Spaß machen sollte. So, egal ob jetzt die Figuren oder zum Hören oder zum Gucken oder was auch immer. Und das schafft der Film. Der macht einfach Spaß. Man sieht dem das Budget an, man sieht dem die Probleme an, man sieht dem auch an, dass nicht jeder Schauspieler, jede Schauspielerin hier unbedingt aus der A-Riege kommt oder alles gegeben hat. Nee, das muss es auch gar nicht so. Das Ding will einfach Freude machen. Und das tut's. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Mhm. Sehr schön. Und ich bin dir dankbar für dieses Fazit. Und schließe mich dem an, indem ich das einfach mal dopple. Ja, Haken dahinter. Und jetzt beim Schauen ist mir wieder so ein paar Kleinigkeiten so bewusst geworden, warum ich merke, dass ich ganz große Freude an dem Film habe. Wenn du Dolph Lundgren in diesem Lendenschutz mit diesem großen roten Umhang halbnackt nachts durch ein Blumenbeet rennen siehst, da kann ich eigentlich innerlich nur noch grinsen. Das ist wirklich so ein, dieser ganze Film, den kannst du nicht ernst nehmen. Aber die nehmen sich in diesem Film doch schon sehr ernst. Also viele nehmen sich da doch sehr ernst. Dadurch entsteht automatisch so ein nicht nur Disconnect, sondern daraus ergibt sich wieder was Neues. Manchmal auch eine leichte, unfreiwillige Komik, die da reinkommt. Dann merke ich dem Film zu jeder Zeit sein Handwerk an. Also manchmal sieht man die Sets, manchmal sieht man sie halt nicht, manchmal sind Effekte ganz besonders toll. Ich mag zum Beispiel den projizierten Skeletor wahnsinnig gerne, wenn dieses Hologramm dann sozusagen auf dem Planeten erscheint. Ich mag die Map Paintings, mag ich sehr gerne. Und dann gibt es wiederum so kleine Details, ich denke so, oh meine Güte, ist das billig. Und trotzdem, das ist echt, das fühlt sich toll an. Manchmal sehe ich, hier ist gerade was hingelegt worden, damit es aussieht wie ein Set und ein paar Kisten in den Hintergrund gestapelt, damit es ein bisschen nach Lager aussieht, obwohl du voll sehen kannst, es ist kein gottverdammtes Lager. Wie heißen dieser Film? Atmet eigentlich ganz viel Menschlichkeit, ganz viel Handwerk, das atmet her. Jeder Pore kommt das irgendwie raus und dieses Menscheln, das mag ich sehr an diesem Film, dass man eben halt auch die Fehler merkt, die passiert sind, Anschlussfehler etc. pp. Also das sind wirklich so Dinge, die machen mir wirklich Spaß. Dieses Drehbuch ist komplette Banane, genauso wie diese ganzen One-Liner und Dialoge, das kann doch kein Mensch ernst nehmen. Aber der Film geht trotzdem respektvoll mit seinen Figuren um, das finde ich gut. Jeder hat auch so ein kleines bisschen Freiraum, manche Dinge funktionieren, manche funktionieren nicht. Für mich ist der Held eben halt hier Skeletor und eben halt nicht He-Man. Und selbst diese merkwürdige Liebesgeschichte zwischen Courtney Cox und
Kevin.
Ich war gerade wieder bei seinem Rollennamen bei Voyager, bei Tom Paris.
Ja. Robert Duncan McNeil heißt der Schauspieler.
Dankeschön. Selbst die finde ich irgendwie ganz toll, weil die beiden das auch irgendwie auch ganz schön machen. Ich glaube denen das zu keine Sekunde, aber es macht trotzdem Spaß, denen dabei irgendwie zuzuschauen. Auch diese merkwürdige Geschichte mit den Eltern, die abgestürzt sind und am Ende haben wir dann dieses dreifache Happy End. Ich finde die Anspielung auf Wizard of Oz hier, auch wenn sie sehr versteckt sind und viele rausgeschnitten worden sind, trotzdem, man merkt es halt. Ich finde es irgendwie insgesamt wirklich echt toll. Also es ist so ein Fantasy-Spektakel mit ordentlichen B-Movie-Einschlag. Ich mag das, ich kann meinen Kopf ausschalten und habe da eine schöne Zeit dabei und weiß ganz genau, dass ich wieder nach Eternia / in die 80er Jahre der Erde nochmal zurückkehren kann, um mir eben halt diesen ganzen popkulturellen Quatsch da eben halt anzuschauen. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Und das ist mein Fazit, sehr weit ausgeführt. Ich habe sehr viel übrig für diesen Quatsch. Schönes Ding, tut niemandem weh und das Gespräch hat genauso viel Spaß gemacht wie dafür.
Ja, das finde ich auch. Ich danke dir fürs Ranzerren an diesen Streifen. Der wird auf jeden Fall irgendwann wieder auf meiner Mattscheibe landen. Definitiv.
Dann sind wir durch für heute. Kleiner Ausblick noch auf das, was uns erwartet. Wir sind ja doch recht jetzt gut eingespielt, Dinge vorauszusagen, die dann doch nicht passieren. Wie zum Beispiel Dark City, der sich von Monat zu Monat nach hinten verschiebt. Der kommt aber wirklich. Wir haben jetzt schon einen Aufnahmetermin gefunden. Der kommt auf jeden Fall. Wir sind auch schon in der Vorbereitung, haben wir schon einen Termin gefunden fast für Prometheus, unsere Geburtstagsfolge. Und unser Podcast, der Stanley, der kommt uns auch besuchen. Wir haben einen schönen Fernsehzweiteiler, Beast, Schrecken der Tiefe, haben wir wiederentdeckt und werden den noch mit in die Sendung bringen und noch viele andere schöne Dinge, die auf uns zukommen werden. Ich glaube, damit habe ich's. Oder möchtest du noch was ergänzen?
Ja, ich möchte nur noch ergänzen, da draußen gibt es bestimmt Menschen, die viel mehr Ahnung vom He-Man-Kosmos haben und auch von diesem Film. Also wenn euch was unter den Nägeln brennt, schlachtet uns nicht, sondern lasst uns einfach teilhaben. Gebt uns mal einen coolen Kommentar drunter, falls ihr noch gerne irgendwie was hinzufügen wollt, was euch an dem Ding begeistert, was euch irgendwie umhaut, was ihr gut findet, miserabel findet, was diskutabel ist oder wo wir einfach Quatsch erzählt haben. Da bin ich auch immer neugierig. Freuen wir uns. Lasst uns mal was Nettes da, lasst uns was Konstruktives da und wir werden reinlesen. Ganz, ganz lieben Dank fürs Lauschen da draußen.
Dem schließe ich mich an. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet und wieder zugehört habt. Bleibt alle schön gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ahoi.
Gute Reise. Abschied ist so blöde. Diese Handbewegung.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe auch noch vergessen, ich wollte noch sagen, da gibt es ja diese eine Wunde, die sieht aus wie Rosenkohl in roter Gerüchte. Und ich wollte eigentlich Bill Conti noch erwähnen, weil ich finde den Score tatsächlich ziemlich cool. Aber
ja, wir hätten auch über Gwildor noch mehr sprechen müssen, aber sei es drum.
Und seine Höhle einen direkten Gang zur Castle Grayskull hat. Irgendwie
ist verdammt convenient. Gut. Ja, ist verdammt gut. So, ist ein krasser Typ.
Nun denn, ich werde jetzt die Aufnahme hier abbrechen.
Ich werde auch stoppen und